Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Auf dem Sofa sitzend und den herrlichen Sonnenschein genießend.
Ja, wunderbar. Da fehlen nur noch neue Klänge. Die werden wir auch in dieser Episode haben.
Ja, wir nähern uns einer sehr bekannten Person auf anderen Pfaden.
Genau.
Und dazu hören wir uns wie gehabt erstmal die Quelle an und steigen danach ein in unser Gespräch. Bis gleich.
Viel Vergnügen. Ich habe Mittwoch zu Höxter im Konzert gesungen mit der Fennewitz. Du kannst nicht glauben, wie mir die Sache erschwert wurde. Zuerst bekomme ich den Brief mit der Bitte und den Noten zugleich am Sonntag davor. Die Zeit von 3 Tagen war kurz genug zum Einstudieren, doch nahm ich es an. Den folgenden Abend spät, Montag, kommt ein 2. Bote. Man hätte sich versehen. Madame Fennewitz hatte die andere Stimme einstudiert. Ich müsste also wechseln, obschon ich zum Einstudieren dieser anderen Stimme jetzt nur einen Tag mehr hatte. Ich nahm es jedoch an und wurde auch ziemlich fertig. Mittwoch gegen Mittag kommen wir zu Höxter an. Madame Fennewitz ist schon da und wir wollen anfangen zu probieren. Da kommt es heraus, dass die Fennewitz, wie sie das Duett in Münster gelernt hat, einige Stellen geändert hat, weil sie ihr zu schwer waren. Danach musste ich jetzt hinten nach meine Stimme auch ändern. Und endlich, wie das Konzert bald angehen soll, erklärt Herr Becker, der uns begleiten wollte, dass er es nicht könne. Und ich also selbst das Klavier dazu spielen müsse. Ich wollte mich durchaus nicht dazu verstehen, weil ich bei meiner kurzen Zeit absichtlich alle Zwischenspiele auf dem Klavier überschlagen hatte. Wie sich dieser Herr Becker aber ans Klavier setzte, in der Probe, machte er seine Sachen so schlecht, dass ich mich nur freute, dass ich es übernehmen konnte. Alle diese Fatalitäten zusammen machten mir aber eine solche Angst, dass ich, wie wir auftreten sollten, einen Krampf in der Brust kriegte. Und hätte ich nicht überhaupt besser gesungen wie die Fennewitz, so wäre es mir übel gegangen. Mir aber ging es gut und wir wurden sehr beklatscht.
Ja, Wahnsinn, wie aufregend. Was hast du uns denn da für eine schöne Quellenperle vom Meeresgrund heraufgeholt?
Ja, meine Brust ist jetzt auch noch ganz verspannt gerade nach dem Vortrag. Ich kann mir das regelrecht vorstellen, aber eins hätte ich mir jetzt ohne weiteres nicht vorstellen können, dass das ein Brief ist, den Annette von Droste-Hülshoff geschrieben hat über ihren ersten öffentlichen Auftritt in Höxter.
Ja, und zwar an ihre Cousine Ludovine von Haxthausen im Januar oder genauer gesagt Ende Januar 1820.
Da erfahren wir was völlig Neues über eine über das poetische Werk äußerst bekannte Dichterin.
Ja, also ich wusste es gar nicht. Ich bin ja in dieser Sendung ein bisschen unwissend, muss ich sagen, bei diesem Thema. Du hast mich da herangeführt. Mir war das gar nicht so klar, dass die Musik im Leben der Droste, nenne ich sie jetzt einfach mal, doch so wichtig war. Also das poetische Werk, klar soweit, aber dass das dann so weit ging, dass sie sogar sich öffentliche Auftritte zutraut, das ist mir neu.
Ja, also mich verbindet ja unter anderem auch meine Heimat mit Annette von Droste-Hülshoff. Insofern wusste ich bereits viel über ihr Leben, aber das tatsächlich selber auch nicht. Das fand ich schon erstaunlich.
Ja.
Und habe mich dann aber direkt damit beschäftigt, als ich darüber stolperte. Und zwar über ein Liederbuch, auf das wir später auch noch kommen, das, ich glaube, etwa 27 Lieder von ihr selbst komponiert enthält. Also das setzt dem Ganzen ja nochmal das Krönchen auf. Mhm. Aber fangen wir mal vorne an. Es war gar nicht so ungewöhnlich, dass sie gesungen hat, dass sie musiziert hat, dass sie, wie wir wissen, auch gezeichnet hat. Fürs Dichten ist sie berühmt geworden. Aber in ihrer Stellung im Landadel, in der Familie, wurde das extremst gepflegt und schon im Kindesalter hat sie Klavierspielen im Damenstift Hohenholte gelernt und das Ganze auch bei der Hausmusik immer weiter gepflegt. Und wir erfahren da auch, dass sie durch ihre Fantasiebegabung auch immer wieder gerne zum spontanen Verseschmieden aufgerufen war. Das hat sie dann alles auch gerne auf dem Klavier begleitet. Und somit gab es diese Neigung, die war einfach schon mal da.
Jetzt kommt ein Faktor hinzu, das hast du mir erzählt. Das fand ich denn wie interessant, weil ich das ein bisschen andocken kann an meinen Kenntnisstand draußen, also über die Welt da draußen. Du sagtest mir, dass ein Onkel, ich glaube, der, also mütterlicherseits, einer der Haxthausens, hat sie dazu animiert oder ermutigt, sich mit älteren Texten zu beschäftigen, ein wenig zu sammeln. Das war eine Seite, also sich überhaupt mit diesem Liedgut auch zu beschäftigen. Ein zweiter Einfluss, der noch wichtiger war, war unter anderem Wilhelm Grimm und andere Personen, die dort auch zu der Zeit tätig waren und die angefangen haben, alte Texte, also die Grimms, das wissen wir, das Märchen gesammelt, aber auch durchaus Volkslieder, Sagen, alles Mögliche, alles mit einem möglichst ursprünglichen Kontext. Und da hat sie tatsächlich auch gesammelt, mitgemacht.
Ja, da sind wir schon in der Zeit jetzt etwas fortgeschritten, aber ja, ein entscheidender Entwicklungsschritt ihrer musikalischen Seite. Die Familie Haxthausen, wie du ja selber erwähnt hast, hat sich mit diesen Texten beschäftigt. Sie wiederum hat ausgeholfen im Kreise dieser ganzen illustren Persönlichkeiten. Sie war dort häufig zu Gast, häufig auch für längere Zeit. Und ist somit eingetaucht in dieses Liedgut und hat es dann aber auch gerne schon musikalisch begleitet.
Die sind ja noch alle sehr jung. Also Annette ist, also eigentlich Anna Elisabeth, um das nochmal zu sagen, ist 1797 geboren. Auch die Grimms, all die anderen, das sind alles Menschen, die in dieser Zeit, über die wir jetzt sprechen, das ist nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, also 1815 beendet, bis in die frühen 20er Jahre. Also wir befinden uns jetzt auch so in dieser Romantikphase, über die wir kürzlich gesprochen haben, die spätere entwickelte Romantik, in der auch Brentano, Arnim, andere fangen an, sich mit nationalen, also mit deutschen Themen besonders zu beschäftigen. Aber es sind relativ junge Menschen, das fand ich auch interessant, dass du nicht erst als kurz vor der Rente anfängst, da dich da mit den Wurzeln zu beschäftigen, sondern sehr jung. Und das ist ja auch eine Stimmung, die gerade so in der Luft liegt, sich da mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen. Und so kommt es zustande, was ja dann später wichtig ist, dass auch in diesem Liederbüchlein, was du erwähnst, auch Minnelieder erscheinen, die sie dann vertont hat im Prinzip.
Ja, genau. Also auch sie hat Minnelieder vertont, sie hat aber auch, um das jetzt mal kurz abzuschließen, was da in diesem Liederbuch noch mit drin ist, hat auch Dichtungen anderer bekannter Dichter vertont, zu nennen Goethe, Lord Byron. Und sie hat auch dann sogar den Schritt gewagt, eigene Texte zu vertonen. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Zeitpunkt, bevor wir jetzt hier weiter so fachsimpeln, dass wir mal in medias res in die Zeit hineinstolpern und uns ja eigentlich das einzig ihr wirklich zuzuordnende, selbst gedichtete Lied, was sie auch vertont hat, zu präsentieren. Was meinst du?
Ja, lass uns doch mal reinhören. Da habt ihr ein ganz tolles Kunstwerk ja erstellt.
Ja, du sagst ihr, es ist auch eine gute Stelle, um mal ganz herzlich zu danken. Danke zu sagen an Dirk Bertram, der ohnehin immer für unseren ganzen Sound und auch die Musik zuständig ist. Und der auf Basis der Noten, die überliefert sind, mit seiner Frau Carol sich das Lied, was wir gleich präsentieren, bearbeitet hat. Und das war gar nicht so unaufwendig. Und eine eigene Bearbeitung dann jetzt zum Besten geben.
Ja, ich bin gespannt.
Der kranke A. Am dürren Baum, im fetten Wiesengras, ein Stier behaglich wiederkäut den Fraß. Auf niederm Ast ein wunder Adler saß, ein kranker A mit gebrochenen Schwingen. Steig auf, mein Vogel, in die blaue Luft, ich schau dir nach aus meinem Kräuterduft. Weh, weh, umsonst die Sonne ruft den kranken A mit gebrochenen Schwingen. O Vogel, warst so stolz und freventlich und wolltest keine Fessel ewiglich. Weh, weh, zu viele über mich und Adler all brachen mir die Schwingen. So flattere in dein Nest, vom Aste fort, Dein Ächzen schier die Kräuter mir verdorrt. Weh, weh, kein Nest hab ich hinfort, verbannter A mit gebrochenen Schwingen. O Vogel, wärst du eine Henne doch, dein Nestchen hättest du im Ofenloch. Weh, weh, viel lieber ein Adler noch, viel lieber ein A mit gebrochenen Schwingen.
Ja, diese sehr interessant. Also ich habe diesen Text zuerst auch nur als Text gelesen und jetzt im Zusammenspiel mit der Musik ist das doch mal eine ganz andere Stimmung. Das finde ich wirklich toll. Auch was das eben ausmacht, diese Vertonung, wie groß der Unterschied dann ist in der Wahrnehmung.
Absolut. Also ich habe mir jetzt hier nicht die Blöße gegeben, das zu sehen. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, auch weil, das kommt natürlich noch hinzu, ich es A, sehr schön finde, diesen Text auch rezitiert, sehr gut erfassen zu können und zu verstehen, weil da steckt ja wirklich jede Menge drin. Und es macht auch einen schönen Kontrapunkt zu der Musik, weil das ja ein sehr, eigentlich fast ein bisschen kratzbürstig zum Teil ist, dieses Lied. Und dann mit dieser sehr moll geführten, doch auch getragenen Melodie dahinter läuft. Das war für mich so ein Mix, dass du auch merkst, da ist auch viel Ideenreichtum drin und viel Gefühl einfach. Sie wollte jetzt nicht einfach da die Melancholie des gestrandeten Adlers transportieren, sondern auch die Stärke. Und das hört man sowohl in der Musik als auch in dem Text ganz wunderbar.
Das soll allerdings auch damit zusammenhängen mit einem politischen Kontext, den sie da eingebaut hat. Zum Hintergrund muss ich noch einmal eine kurze Runde drehen. Also wir sind ja jetzt in den 30er Jahren, 1830er Jahren. Da ist dieser Text entstanden und auch eben die Komposition dazu. Und tatsächlich ist mit dem A vermutlich das Wappentier Polens gemeint. Deswegen hieß dieses Gedicht ursprünglich ja auch der Weiße A. Dann hat sie das später nochmal umbenannt in den Kranken A. Aber wie gesagt, es ist vermutlich eine Reaktion auf diesen nicht geglückten Versuch der Polen im Jahre 1830, sich unabhängig zu machen von den Mächten, von denen sie regiert werden. Und das, finde ich, kommt auch ganz gut rüber. Es hat nicht funktioniert, also die Flügel sind kaputt. Nichtsdestotrotz ist der Wille dieses Tiers oder dieses Wesens ungebrochen. Das kommt da sehr schön rüber. Und auch der Stier, der hier erwähnt wird, soll auch eine Anspielung sein auf die Schweiz. In der das ja geglückt ist, das Ganze, viel, viel früher.
Der guckt sich das da wohlig malend, genau, mit den Zähnen richtig malend das an.
Ja. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass jemand wie die Droste, die eben aus einem sehr konservativen Kreis kommt, diese ganzen westfälischen Adelsfamilien, das ist noch sehr die Welt von gestern, da spielt auch der Katholizismus eine große Rolle, dass die das zum einen so aktiv verfolgen muss, ja, das Geschehen da draußen in der Welt und dann, ja, wenn ich das richtig deute, eine gewisse Sympathie hat damit. Obwohl das eine politische Richtung ist in Polen, diese Unabhängigkeit, auch die überall diese Versuche im Jahr 1830, das wird ja umschrieben mit der Juli-Revolution in Frankreich, aber auch in Berlin. Überall gibt es Versuche, dass bürgerliche Gruppen, auch zum Teil schon national eingefärbt, dass die unabhängiger sein wollen. Dass die eben einfach sagen, so die Welt von gestern, die jetzt wieder festgefügt wurde nach Napoleons Untergang, das wollen wir so nicht. Wir wollen mehr Freiheit haben, mehr politische Mitbestimmung. So, dass sie das mitbekommt und auch gut findet offensichtlich, wenn auch sehr versteckt.
Ja, also könnte aus meiner Sicht sogar sein, dass sie sich da ganz klar drin gespürt hat in dieser Geschichte. Weil gut, sich da erstmal zu berufen zu fühlen, das zu dichten ist das eine. Das andere ist, dass ich, bevor ich jetzt wusste, was wirklich der Kontext dieses Gedichtes ist, danke dafür nochmal, Dirk, dass du uns das immer so toll erklärst, habe ich gedacht, sie meint sich selber damit. Verrückte Geschichte. Ich habe das deswegen so ein bisschen für mich ersponnen, weil sie natürlich als Charakter auch viel angeeckt ist. Und sich eben aus dem, was du gerade beschrieben hast, aus diesem, ja, Korsett. Aus diesem Korsett, aus diesem Verkrusteten des Adels, wollte sie sich befreien. Sie hat ja auch drunter gelitten. Also sie hat ständig eigentlich unter der Zensur ihres Daseins gelitten. Sie wollte Dichterin werden, sie wollte Musikerin werden, sie wollte im Theater ständig sein, am liebsten dort auftreten. Sowas war natürlich dann gar nicht gerne gesehen. Das ging nicht für eine Adlige, diese ganzen Geschichten. Und man merkt ja auch an diesem Brief, den wir am Anfang gehört haben, da ist bei ihr viel Druck dahinter. Also sie liebt die Bühne, sie liebt das, was sie tut und sie würde es auch nie lassen. Also sie würde nie sagen, sie geht in ihr Ofenloch. Deswegen war für mich fast auch das ein Bild für sie, weil mit den Brüchen hatte sie auch viel zu tun, also nicht den gegenständlichen, sondern sie hat schon von ihrer Umgebung auch richtig viel harte Dinge zu spüren gekriegt, auf die wir nicht im Detail eingehen, weil heute geht's ja um die Musik, aber ja, so kam mir das vor an der Stelle.
Ja, sie hat die Musik ja auch, ja, im Prinzip zeitlebens gepflegt, zumindest im kleinen Bereich. Das passt ja zu dem, was du sagst, wenn es nach außen hin nicht geht, geht es aber nach innen im kleinen, engen Zirkel, im privaten Zirkel, da hat sie es wirklich ausgelebt. Ich musste ein wenig schmunzeln, weil wir ja auch Zeitzeugenberichte uns angeschaut haben von Besuchern, die dann mal eingeladen waren zu diesen literarischen oder auch künstlerischen Kaffeekränzchen, kann man sich das fast vorstellen, also Abenden oder auch Tagen. Einer dieser Besucher war Ferdinand Benecke, den kenne ich ganz gut noch von der Doktorarbeit von meiner, ein Hamburger Kaufmann, der in seinem Tagebuch penibel alles notiert hat. Mhm. In einer kleinen Mikroschrift musste ich auch mal durcharbeiten und da hat er auch eine Begegnung dort im Westfälischen mit der Droste beschrieben und eben genau diese Situation, dass sie am Flügel sitzt und da irgendwie Stellen aus Opern nachgespielt hat und auch gesungen und er vermerkte, das war ein sehr kritischer Geist, ein bisschen böse manchmal auch, dass die hohen Töne waren fast nicht zu ertragen, etwas schrill, aber die tiefen Töne, die hat sie sehr gut getroffen und hat sie auch äußerlich beschrieben nochmal. Das fand ich auch interessant, dass man mal den Menschen vor Augen hat als kleine zierliche Person, sehr blond, blaugraue Augen, aber eben wohl doch überraschend mit dieser Stimme.
Ja,
und sie war was Besonderes.
Sicherlich auch den Raum beherrscht hat, hatte ich gerade so vor Augen, als du das so beschrieben hast. Ich glaube, die hat wirklich ihre Räume beherrscht. Man kann ja immer, wenn man sich auch mit ihrem Leben beschäftigt, was ich auch jedem nur empfehlen kann, da möglichst viel zu lesen und zu stöbern und über sie zu erfahren, spürt man das einfach, wie sie da ihre Räume gefüllt hat.
Ja.
Mit ihrem ganzen Selbstbewusstsein. Mhm. Und ja, sie muss auch ein bisschen skurrile Persönlichkeit gewesen sein. Das merkt man auch in den Briefen, da werden wir sicherlich noch mal was zu machen später, weil die sind sensationell, dass sie da schon auch einen recht eigenartigen Humor hat und auch eine Art und Weise, das alles auszusprechen.
Ja. Wie immer in diesen Kreisen ist es ja auch so, da kommen auch merkwürdige Leute zusammen, auch in unterschiedlicher hierarchischer Stellung. Ja, so ein Kreis ist ja nicht auf einer Ebene, sondern gibt es eben die Chefs, sie ist es halt und die Familie, die dahinter steht natürlich, denn sie lebt ja von dem Besitz, von diesem Reichtum, den diese Familien, also beide von väterlicher Seite, Droste-Seite, als auch mütterlicher Seite, die Haxthausens, erwirtschaftet haben, sitzt da also warm, kuschelig im Trockenen und dann kommen Menschen hinzu, auch Bürgerliche, die davon leben auch irgendwie und einer von denen, der da in den 30er Jahren auch hinzustößt zu diesem Kreis, ist der Professor Schlüter, der blind ist, nicht von Geburt an, aber durch irgendeinen Unfall in der Jugend ist er erblindet. Und der hat eben, der lehrt, glaube ich, in Münster, ermuntert sie offensichtlich auch immer wieder, da auch das Musikalische weiter zu pflegen. Und da kommt jetzt eine kuriose Stelle, das fanden wir auch sehr interessant, dass der derjenige ist. Interessanterweise schreibt der auch den Nekrolog zu ihrem Tode. Also das ist immer eine kleine Festschrift nochmal für den Verstorbenen. Wird meistens von der Familie beauftragt. Also das macht er. Und er kümmert sich dann viel später, also der Tod ist 1848, und 1877, also fast 30 Jahre später, bringt er ein kleines Büchlein heraus. Und das ist dieses Liederbüchlein, was du schon erwähnt hast, wo er als Blinder wohlgemerkt diese Aufgabe übernommen hat, diese Texte, es sind 27 Lieder, zu veröffentlichen. Da haben wir uns auch gefragt, wie geht denn das? Und es wird so begründet, auch in der Forschung, dass er offensichtlich immer dabei war. Also wirklich Abend für Abend oder Tag für Tag, wenn sie gespielt hat.
Na, und sie hat ihm auch vorgetragen. Also ihm persönlich, also ja, sie haben sich auch häufiger sehr intensiv viel getroffen, genau.
Genau, die haben über alle möglichen Dinge gesprochen, eben Texte, künstlerische Dinge. Und das hat er sich so gut gemerkt, dass er diese Melodien, diese Lieder, 27 an der Zahl, mit der Flöte noch 30 Jahre später nachspielen konnte.
Die Kompositionen stammen aus dem Nachlass, die hatte ihre Schwester Jenny noch zur Hand und hat sie Professor Schlüter überlassen für seine Arbeit.
Die er aber nicht lesen konnte.
So, und da hat ihm dann jemand assistiert, der von seinem Flötenspiele das Ganze wieder aufs Klavier übertragen hat und die Noten dann mutmaßlich ja auch lesen konnte.
Ja, also, und abgeglichen, ne? Also so ist das tatsächlich ganz kompliziert. Aber man dachte auch erst, wie geht's? Aber im Team haben sie das offensichtlich hinbekommen, dass diese Sachen aus dem Nachlass wieder zugeordnet werden konnten und kontrolliert werden konnten. Ja. Und so ist eben dieses Schriftstück entstanden. Ja, und weil wir nun gerade bei Herrn Schlüter sind, da haben wir doch noch mal eine wunderschöne Stelle aus dem Nekrolog herausgenommen, zum Ende hin, wo er noch mal dieses musikalische Schaffen, diese Seite der Droste noch mal besonders hervorhebt und beschrieben hat. Und das kommt dann zum Abschluss.
Genau. Und in diesem Nekrolog merkt man natürlich auch, wie sehr er sie geschätzt hat. Hat ein bisschen gedauert, aber als er sie persönlich kannte, ging das ganz schnell. Ich glaube, das war häufiger so. Mhm. Klar, ein Nekrolog ist jetzt auch als Lobrede gedacht, keine Frage. Aber das ist irgendwie nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was sie da auch musikalisch erschaffen hat. Mhm. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, weil das fand ich ganz spannend, auch wenn ich es persönlich noch nicht erlebt habe. Diese Kompositionen, die werden auch im Haus Stapel im Münsterland umgesetzt. Also da gibt es dann Auftritte und die werden da inszeniert. Das fand ich auch für jemanden, der da in der Nähe ist, vielleicht wirklich mal ganz interessant.
Genau, das Dokument ist sehr selten. Ich musste auch das Büchlein selbst, muss ich dazu sagen, sehr selten auffindbar im Netz. Ich habe ein PDF gefunden. Und wen es interessiert, ihr Lieben, wer die Noten haben möchte, schreibt uns über die Kontaktseite auf lesedusche.de/kontakt, schreibt uns ein kurzes Mail und dann können wir euch das, ich muss mal gucken, wie groß das ist, aber ich denke, es ist mailbar. Dann könnten wir euch dieses Dokument auch zukommen lassen. Es ist ja inzwischen gemeinfrei, sonst würden wir das auch nicht machen. Aber das geht, also schreibt uns einfach.
Das ist ja eine super Idee. Vielleicht kriegen wir dann ja nachher mal Interpretationen davon.
Ja, da würden wir uns sehr freuen. Also, wir sind am Ende angelangt, unserer kleinen Reise nach Westfalen, in deine Heimat.
Ja, viel zu kurz für alles, was man über Annette erzählen könnte. Ja. Aber wir wollten ja auch bewusst dieses ganz spezielle Detail ihrer Biografie herausarbeiten.
Und jetzt zum Abschluss übergeben wir das Wort an Herrn Professor Schlüter und seinen wundervollen Nachruf auf die Droste. Wir sagen schon mal tschüss, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schon in früher Jugend entwickelte sich bei ihr eine sehr lebhafte Fantasie und ein großes Talent für Gesang und Musik, worin sie es weit brachte, sodass sie selbst im Generalbass und der Komposition eine große Fertigkeit erlangte. Begabt mit einem ausgezeichneten Gedächtnis für die Meisterwerke der Tonkunst, vermochte sie ganze Opern und Oratorien älterer und neuerer deutschen und französischen Meister auswendig zu singen und auf dem Flügel zu begleiten. Ebenso kannte sie unzählige Nationalmelodien zu den Stimmen und Liedern der Völker fast aller Erdstriche, die sie höchst eigentümlich vorzutragen wusste und worin sie Gefühl und Seele dieser Dichtungen erst wahrhaft lebendig erkennen und wiedergeben zu können glaubte. Ihre eigenen Liederkompositionen waren durchgängig einfach, tief gefühlt, angemessen und höchst originell. Wie sie in der Poesie die Kunst besaß, den schlichten eigentümlichen Ton der ältesten deutschen Lieder- und Balladendichter zu treffen und bis zur Täuschung nachzubilden, so vermochte ihr feines Gefühl und ihre lebendige Fantasie auch zu den Poesien der verschiedenen Zeitalter eine entsprechende Melodie und musikalische Begleitung mit überraschender Wahrheit hinzuzufügen. Wie sie überhaupt die seltenste Gabe besaß, Poesie in Musik und Musik in Poesie zu übersehen. Wie einen schönen, zauberhaften Traum hauchte sie solche von ihr erdachte Melodien und der Begleitung des Flügels hin. Und überrascht war der Hörer von dem Seelenausdruck und von dem ebenso originellen als angemessenen Gepräge, welches sie einer jeden zu geben wusste.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.